Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.
Willkommen zu einer brandneuen Episode unseres Podcasts, direkt aus dem Herzen der HXI, dem Kudo in Schwabing. Ihr wundert euch sicher, wer da aus dem Mikrofon spricht oder ob Matze vielleicht einen zweiten Stimmbruch hat. Ich bin Julia, eine HXI-Frohlegin von Matze und habe heute die große Ehre, nicht nur den Matze, sondern auch unsere Ellen zu interviewen. Und interviewen wozu? Zu ihrem ersten großen Buch, wird sicher ein Spiegel-Bestseller. Und das gute Ding heißt OKR in der Energiewirtschaft. Hallo Matze, hallo Ellen.
Hallo Julia, das hast du ganz wunderbar gemacht. Hier ist wieder eure vertraute Stimme.
Hi, hier ist Ellen. Danke Julia für diese tolle Einleitung. Ob das ein Spiegel-Bestseller wird oder nicht, das werden wir ja noch sehen. Der Druck ist auf jeden Fall jetzt sehr hoch.
Schön. Ich habe ein paar Hypothesen mitgebracht über euch. Und ich hätte gerne, dass ihr Stellung nehmt zu diesen Hypothesen. Stimmen sie nicht? Ihr könnt sie gerne noch weiter ausführen. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Ideen dabei, was ich über euch denke. Wir kennen uns noch nicht allzu lang. Und wie ich vielleicht glaube, wie ihr in dieser ganzen Buch-Evolutionsgeschichte so agiert habt.
Spannend. Ja, finde ich cool.
Okay, dann wer mag denn starten, Matze oder Ellen?
Ladies first.
Okay, pass auf, Ellen. Ich habe die Hypothese, dass du es bevorzugst, an einem riesengroßen, am besten wäre dein ganzes Zimmer ausgestaltet, als Whiteboard zu arbeiten, damit du auch visuell die ganzen komplexen Fragen und Problemstellungen, die euch auf dem Weg des Schreibens begegnet sind, tatsächlich irgendwo aufschreiben kannst.
Tatsächlich ist das eine richtig tolle Idee. Wenn ich so ein riesiges Whiteboard hätte, würde ich das auch auf jeden Fall machen, unter einer Bedingung, dass ich die Notizen, die ich da auf dieses riesige Whiteboard schmieren und verschieben könnte, dann auch sofort per Copy-Paste ins Manuskript reinhauen könnte, damit man nicht doppelten Schreibaufwand hat. Weil tatsächlich in der Praxis habe ich das genau deswegen nicht so gerne gemacht, weil ich dann immer noch mal alle Notizen wieder digitalisieren musste. Wenn das ginge, fände ich das aber mega cool.
Das heißt, du bist ein Niederschreiber der Ideen?
Aus praktischen Gründen bin ich dann ein direkter Niederschreiber, genau.
Sehr gut. Matze, für dich habe ich auch eine Hypothese.
Sehr gerne.
Meine Hypothese ist, dass deine Leistungsfähigkeit vor allem in der Nacht richtig erstmal hochfährt.
Nein.
Schade, war ein Versuch. Bist du früher Aufsteher dann?
Mittlerweile ja. Und mittlerweile finde ich es auch besser, morgens die Sachen gleich wegzubekommen, als mich abends nochmal hinzusetzen. Ich habe es ganz gerne, wenn dann abends so ich mit dem natürlichen Licht auch meine Tätigkeit beendigen kann.
Und wann ist so dein Peak am Tag? Wann, wenn man dich da anruft, kriegt man so die besten Ideen?
Nie, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich gehe nie ran. Nee, also das ist eine gute Frage tatsächlich, aber ich würde jetzt mal eher Vormittag, also auf keinen Fall nach dem Mittagessen, ich glaube, das geht den meisten so. Vormittags würde ich sagen.
Okay, ich habe noch eine Hypothese für euch beide und die betrifft euch als Duo. Meine Hypothese ist, dass die Ellen der strategische Geist im Hintergrund war und der Matze das ausführende Organ, der Schreibeling, der dann die Sachen auf die Straße gebracht hat und die Ideen von Ellen aus dem Hintergrund geschossen gekriegt hat.
Das ist echt eine interessante Hypothese. Der stimme ich nicht zu, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich es umformulieren würde. Also so klingt es ja so, als ich habe so ein Bild im Kopf, das Mastermind sitzt so in der Steuerungskabine und der Arbeiter schuftet. So war unsere Aufteilung auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben an gleichen Teilen strategisch und operativ gearbeitet. Also da gab es jetzt nicht das eine, das war jetzt nicht rollenmäßig getrennt.
Ich würde sogar sagen, dass der Ursprungsgedanke, die Vision von dir auf jeden Fall ausging und während des Schreibens, wie man das Werk verfeinern oder in welche Richtung man es noch drehen könnte, das ist dann im Beidseitigen entstanden. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass einer nur gewuselt hat und der andere hat sich darüber Gedanken gemacht. Genau, deswegen würde ich der Hypothese auch nicht zustimmen.
Okay, dann haben wir schon ein bisschen was erfahren über euch. Und weil ihr das Buch schon angesprochen habt, würde ich sagen, wir starten in Richtung Buch und die Themen, die das Buch betrifft. Und zwar euer Buch, wie heißt denn euer Buch? Das wäre vielleicht mal...
Das Buch heißt OKR in der Energiewirtschaft und der Untertitel ist Implementierung der agilen Managementmethode in stark regulierten Branchen.
Also ich glaube, allein um jedes Wort zu erklären, könnten wir schon die halbe Stunde Podcast nutzen. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal Stück für Stück weiter. Wir haben sicher einige energieaffine Menschen in unserer Publikumschaft, aber vielleicht auch den einen oder anderen, der von solchen Themen noch nicht so viel gehört hat. Deswegen, ich würde vorschlagen, wir greifen uns mal so die zwei Keywords raus und erklären die mal ein bisschen besser. Und zwar wären das für mich auf der einen Seite OKR und auf der anderen Seite vielleicht das Thema Energiewirtschaft nochmal ganz kurz anreißen, für wen das Buch denn eigentlich auch so geschrieben wurde.
Ja, dann fange ich mal an und erkläre, für was OKR steht. OKR ist eine, manchen vielleicht schon bekannte Abkürzung, die steht für Objectives und Key Results. Das ist ein agile Struktur oder wie wir in dem Buch sagen, eine agile Kommunikationsstruktur, die sich mit dem Setzen von Teamzielen, dem Setzen und Erreichen von Teamzielen in agil arbeitenden Teams befasst. Also explizit keine Einzelziele, explizit Ziele, die sich auch an dem agilen Sprintmodell orientieren. Wer das aus dem Scrum vielleicht kennt, da gibt es meist wöchentliche oder zweiwöchentliche Arbeitssprints, innerhalb derer gewisse Ergebnisse erzielt werden sollen. OKR arbeitet so im Schnitt mit 3-Monats-Sprints. Das heißt, ein Team setzt sich gemeinsame Ziele, die bestehen aus Objectives und Key Results, dazu vielleicht gleich noch mehr, und versucht diese Ziele binnen 3 Monaten gemeinschaftlich zu erreichen. Genau, und Objectives, das sind, wir sagen immer so, qualitativ übergeordnete Ziele. Das ist erstmal nicht messbar, das ist sowas wie, unsere Hörer lieben den Podcast Mega und Watt. Und die Key Results machen dieses ambitionierte, übergeordnete Ziel messbar, indem wir zum Beispiel sagen, wir veröffentlichen alle 3 Monate mindestens 10 neue Folgen, wir erreichen so und so viele Hörer und haben 50% der Folge gelacht. Also messbare Zwischenschritte, auf die sich ein Team committet und an denen sie dann auch ihren Erfolg messen können. Das ist so im Kern Objectives und Key Results und vielleicht noch ein Satz dazu, warum haben wir dieses Thema für die Energiewirtschaft gewählt. Der Mats und ich sind beides ausgebildete OKR-Master, kennen die Methode jetzt seit ca. 2019 beide sehr gut und werden immer wieder angefragt von Unternehmen der Energiewirtschaft, Energieversorger, Netzbetreibern, dass wir OKR dort in Teams einführen sollen. Und dieses Buch fasst unsere Erfahrungen zusammen, wie die Methode OKR in Unternehmen aus stark regulierten Branchen wie der Energiewirtschaft funktioniert oder eben auch nicht funktioniert und angepasst werden kann, damit ein Team trotzdem die Vorteile nutzen kann, die aus OKR kommen, ohne jetzt 1:1 diese agile Arbeitsweise umsetzen zu müssen.
Super. Matze, du...
Energiewirtschaft, ne?
Ja, danke.
Energiewirtschaft ist vor allen Dingen der Grund, warum wir heute hier sitzen können und diese Aufnahme auch tätigen können, weil... Wir haben hier Strom, so. Und Ellen hat es ja schon ein bisschen gesagt, dass wir vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal die Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft anguckt, also von der Erzeugung bis zum Transport und zum Handel und dann auch der Versorgung, sind wir vor allen Dingen bei Unternehmen, die klassischerweise im Transport und im Versorgungswesen zu Hause sind, aber auch im Messstellenbetrieb, also sehr regulierte oder stark regulierte Bereiche der Energiewirtschaft. Und da haben wir eben uns auch, wie Ellen es jetzt schon gesagt hat, die Frage gestellt, okay, wie passt da eigentlich so ein Framework rein, wie OKR, was aus dem angelsächsischen Bereich seinen Ursprung hat, also was sehr stark mit dem, wir schaffen nicht nur das Ziel, sondern wir übertreffen sogar das Ziel, Mentalität kommt. Wir gehen bewusst neue Wege, wir haben keine Angst zu scheitern, wir gehen offen mit unseren Fehlern um, wenn wir das tun. So haben wir die Energiewirtschaft oder so erleben wir die Energiewirtschaft nicht. Und trotzdem haben die Leute, mit denen wir arbeiten und mit denen wir auch zusammen dann in den Teams OKR einführen, haben wir beobachtet, dass da eine gewisse Art von Neugier herrscht, Dinge mal anders anzugehen. und auch mehr in die breite Masse hineinzuhören, wie Dinge vielleicht auch passieren können. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen weiter von der Energiewirtschaft auch schon weggekommen eigentlich wieder. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach, das voneinander zu trennen, weil, also kurzum, deine Frage zu meiner Energiewirtschaft sind diese Unternehmen, wie ich eingangs gesagt habe, wo wir uns rumgetrieben haben und das auch noch weiterhin tun, um motivierende Ziele mit den Menschen dort gemeinsam zu beschreiben und umzusetzen.
Sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit in diese zwei großen Wörter gebracht. Und was mich ja umgetrieben hatte während des Buchlesens, war, warum dieser Zeitpunkt? Nicht erst seit 2011 mit der Energiewende und nicht erst mit Ukraine und Russland ist Energie präsenter denn je. Und auch die Frage, wie Energie in Zukunft weitergehen soll und wo wir vor allem Energie herbekommen sollen. Und nicht erst seit dann, glaube ich, beschäftigen sich viele Unternehmen mit dieser Frage. Nichtsdestotrotz kommt das Buch, ihr habt es selber im Buch beschrieben, zum gleichzeitig schlechtesten und gleichzeitig besten Moment, wie man vielleicht OKR auch einführen kann. Warum also dieser Zeitpunkt?
Ja, um noch einen Meilenstein der Energiewirtschaft mit reinzubringen, dieses Buch erscheint knapp 26 Jahre nach der Liberalisierung des Energiemarktes. Also auch das hätte man als guten Startpunkt für so eine Veröffentlichung nutzen können. Haben wir verpasst, waren wir noch zu klein damals. Das Buch ist entstanden ja, weil sich bei Matze und mir über die letzten Jahre die Erfahrung eingestellt hat, Mensch, Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber wollen sich verändern, wollen neue Produkte auf den Markt bringen, wollen die Energiewende an sich vorantreiben, also neue Energieträger stärker ausbauen. Der Markt, also gerade im Energieversorgungsbereich, ist natürlich auch der Wettbewerb stark gestiegen in den letzten 26 Jahren. Es gibt immer viele neuere Player. Der ganze Bereich E-Mobilität soll neu erschlossen werden. Also da könnte es jetzt noch lange weitergehen. Das heißt, da ist tatsächlich Druck da, sich weiterzuentwickeln, plus natürlich auch qualifizierte Fachkräfte anzuwerben. Das ist ein anderes wichtiges Thema, warum die Einbindung der Mitarbeitenden, die Motivation der Mitarbeitenden, natürlich auch bei Unternehmen der Energiewirtschaft einen höheren Stellenwert und Relevanz vielleicht erreicht hat, als das früher nötig war. Wir haben gemerkt, okay, die Nachfrage ist da. Wir haben immer wieder erlebt, dass die besondere meist ja historisch gewachsene Unternehmensstruktur, die eben mindestens seit 26 Jahren, meistens aber auch noch viel länger schon besteht, gerade wenn wir jetzt an Stadtwerke denken, die einfach schon sehr lange Bestand haben und so gewachsen sind, vielleicht auch mittelständische Netzbetreiber, Energieversorger, die durch viele Zusammenschlüsse so irgendwie entstanden sind und jetzt so ein Konsortium aus verschiedensten Ursprungsunternehmenskulturen darstellen, dass das Veränderungswille da ist, aber keine große Erfahrung in der Belegschaft dazu herrscht, wie man Veränderungen strukturiert umsetzt. Das liegt zum einen an den Haltungen, an den Werten, an der Unternehmenskultur, die sich nun mal in jeder menschlichen Organisation einbürgert, die bisher nicht darauf ausgerichtet war, jetzt grundsätzlich was an der Zusammenarbeit zu verändern, mal grundsätzlich über den Tellerrand zu blicken, mal ganz neue Wege zu gehen. Das gehört nicht unbedingt zur DNA der Energiewirtschaft. Und das ist uns primär oder vermehrt aufgefallen über die letzten Jahre, weshalb wir dann gesagt haben, Mensch, diese Erfahrung, die wir haben in den Versuchen, an Haltung, Werten und Kultur etwas in Richtung Veränderungsbereitschaft zu verändern, die wollen wir mal schriftlich festhalten, weil wir glauben, viele Führungskräfte, viele Personalentwicklerinnen, Organisationsentwickler in der Energiewirtschaft stellen sich diese Fragen, wie können wir uns denn weiterentwickeln? Und OKR ist da eines von vielen Hilfsmitteln.
Ich für meinen Teil würde jetzt gar nicht sagen, dass wir mit den Punkten, die du bei deiner Frage anfangs genannt hast, dass die so eine große Rolle gespielt haben, um zu sagen, jetzt kommt das Buch raus. Aber was ich beobachte, was jetzt nicht unbedingt seit gestern es ist, vielleicht schon länger, aber ist, dass die Energiewirtschaft jetzt für viele, für uns alle greifbarer wird und für alle auf jeden Fall wir anfangen zu hinterfragen, wie gewisse Prozesse funktionieren, wie die Zusammenhänge auch sind. Es wird nicht mehr einfach nur der Heizkörper aufgedreht oder das Licht angeschalten, sondern die Menschen fangen an, eben durch externe Schocks, wie du sie genannt hast, darüber nachzudenken. Und das macht natürlich auch was mit den Unternehmen in der Energiewirtschaft, die sich eigentlich diese Frage des Kunden zum Teil nie stellen mussten. Mhm. Und die fangen jetzt an, den Kunden zu entdecken und den in den Mittelpunkt zu rücken. Und genau aus diesem Grund ist es eben auch wichtig, sich als Unternehmen klare Ziele zu setzen und die Ziele eben nicht mehr nur von einer Richtung raus zu definieren, dass das Management oder die Geschäftsführung vorgibt, da geht's lang. Weil das kann nicht die Erwartung sein an eine Geschäftsführung oder an einen Führungskräftekreis, dass diese Personengruppe das allumfassende Wissen hat und Dinge gut vorhersehbar kann. Das ist nicht mehr so. Man könnte jetzt von einer blauen und roten Welt anfangen zu sprechen. Also Dinge werden jetzt nicht mehr kompliziert, weil die Wirkungszusammenhänge sind klar. Ich kann auf historisches Wissen zurückgreifen, sondern sie werden immer mehr komplexer, weil es immer neue Entwicklungen gibt, wo ich gar nicht weiß, was passiert eigentlich damit. Also die ganze Integration von neuen Prosumern, also sprich von den ganzen Anlagen, die jetzt auch bei Privatleuten installiert werden, die jetzt auch anfangen, Energie, in dem Fall Strom, ins Netz einzuspeisen und nicht mehr nur aus dem Netz beziehen. Das hat ja Auswirkungen, jetzt ganz plakativ erstmal nur aufs Netz, ja. Aber das Netz stellt sich ja nicht von allein auf, sondern da sind ganz vielzählige Prozesse und Firmen, Unternehmen dahinter, die tagtäglich damit arbeiten, dass das funktioniert. Und das eben genau zu antizipieren und darauf gute Antworten als Unternehmen zu haben, dafür ist es notwendig, dass man die Intelligenz von allen anzapft und nicht nur von den Führungskräften. Und da kann OKR eine Möglichkeit sein, sich diesem Thema zu nähern. Und das, genau, ist meiner Meinung nach jetzt immer dringlicher und deswegen passt das Buch jetzt auch ins aktuelle Zeitgeschehen wahrscheinlich nicht allzu schlecht rein.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Jetzt haben wir den Begriff OKR die ganze Zeit gehört und viele Hörer fragen sich jetzt ja, wie macht man denn das jetzt eigentlich? Ihr habt in eurem Buch nicht nur die Kulturaspekte beschrieben und wie man menschliches Verhalten verändern kann und was auch Gruppendynamiken betrifft, aber vor allem habt ihr auch Werkzeuge mitgegeben, was ja total spannend ist. Also wer eigentlich nur auf der Suche nach einem Methodenhandbuch ist, der findet hier auf vielen, vielen Seiten extrem hilfreiche Werkzeuge und Tipps, wie man dann OKR tatsächlich auch anwendet.
Die Methode zur Methode.
Die Methode, danke. Train the Trainer, oder? Genau. Schön. Also fangen wir mal von ganz außen an auf OKR betrachtet. Wen brauche ich denn dafür, damit so ein OKR-Prozess überhaupt funktioniert? Jetzt mal rein auf Menschebene. Wen brauche ich dafür?
Also ich brauche auf jeden Fall ein Team. Manche sagen, eine Gruppe ist ab 3 Leuten. Wir würden sagen, 5 Leute ist wahrscheinlich eine gute Mindestzahl, aber das ist keine festgeschriebene Regel. In der reinen Lehre sagt man, also in der agilen reinen Lehre sagt man, ein Team sollte nicht größer als 9 Personen sein. Die Realität zeigt, dass Teams dann aber auch öfters mal größer als 9 Personen sind. Und da sind wir schon in den ersten Abwandlungsmöglichkeiten, die in dem Buch beschrieben sind. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass eine Abteilung von vielleicht 20 Personen mit OKR arbeiten will. Da gibt es dann natürlich Wege, wie man nicht 20 Personen auf das gleiche einzige Teamziel ausrichtet, sondern vielleicht mehrere Teamziele festlegt und damit so kleine Zielgruppen oder Zielteams bildet. Das heißt, man braucht eine Anzahl von Personen, die ist eigentlich erstmal nicht so wichtig, wie groß die ist. Man braucht eine Person, die sich mit der Methode OKR auskennt und die bestenfalls auch die vorhandenen Strukturen, seien es Kommunikationsstrukturen, seien es aber auch offizielle Prozesse und inoffizielle Prozesse im Unternehmen gut kennt und verstehen kann, wie können wir jetzt, welche Elemente von OKR können wir wie in diesem Team umsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Denn ich glaube, das ist eine ganz wichtige Vorbedingung. OKR an sich ist eine Zielmethode, die ist dazu da, strategische Jahresziele zum Beispiel runterzubrechen, zu operationalisieren und die Menschen in dem Team, in der Abteilung, den Möglichkeit zu geben, tagtäglich mit ihrer Expertise auf die Erreichung der strategischen Jahresziele einzuwirken. Was erreicht man aber mit dem Einsatz von der Methode? Darum geht es ja eigentlich. Die Methode ist nur ein Mittel zum Zweck. Was erreicht man damit eigentlich? Man erreicht zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden sich überhaupt erstmal mit den strategischen Jahreszielen wirklich auseinandersetzen. Also nicht ein, der Vorstand verkündet und jetzt haben wir alle einmal die Jahresziele gehört und dann können wir es auch wieder vergessen. Sowas erleben wir dann schon oft. Sondern was bedeuten diese strategischen Ziele für meinen Unternehmensbereich, für meine Abteilung, für meine Rolle, die ich hier innehabe? Was bedeutet das für mich? Ist eine Frage, die mit der man sich, wenn man mit OKR oder Elementen von OKR arbeitet, zwingend auseinandersetzt. Was ganz toll ist, was oft zu einem wirklich echten Austausch im Team zu der Strategie führt. Das zweite ist, man bewirkt auch, dass man sich fragt, welchen Einfluss habe ich eigentlich? Ich aus meiner Rolle heraus, ich als Sachbearbeiterin, ich als Abteilungsleiterin, ich als Bereichsleitung, egal welche Rolle ich innen habe, muss ich mich fragen, welche Einflussmöglichkeiten habe ich konkret auf diese Strategie? Wie berührt die mich und wo berührt die mich vielleicht auch nicht? Wo sind es andere Bereiche, die darauf mehr Einfluss haben? Und diese zwei Faktoren machen schon oft einen riesen Unterschied. Darüber hinaus fördert dieser Austausch, in den man dann im Team kommt, Reflexion, ein offenes Miteinander sprechen. Denn also eine meiner Haupterfahrungen ist, dass viele Leute in den Teams gar nicht genau sagen können, worauf haben sie eigentlich Einfluss und worauf nicht. Weil man ja so vernetzt ist in der Organisation. Man arbeitet ja mit so vielen anderen Mitarbeitenden aus anderen Teams zusammen, dass dieser Blick auf den eigenen Einflussbereich verloren geht. Und deswegen zurück zu deiner Frage, was braucht man? Man braucht Menschen, man braucht jemanden aus dem Team, der die Methode OKR versteht und der auch versteht, was sind die Knackpunkte in dem Team, in welchen Strukturen und Prozessen bewegen die sich? Das heißt, wo müssen wir ansetzen, um mit OKR überhaupt ins Arbeiten zu kommen? Kennen die alle ihre eigenen Einflussbereiche oder sollten wir die erstmal rausarbeiten? Verstehen alle die Strategie oder sollten wir erstmal damit anfangen, die Strategie genau zu verstehen? Und daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte.
Und ich würde auch schon sagen, du brauchst Leute, die sich nicht scheuen, auch mal einen Fehler zu machen. Und das ist genau das, deswegen Rot- und Blaue Welt und vielleicht auch die Energiewirtschaft als eine Branche, die stark reguliert ist, wo man sehr stark auf Prozesssicherheit aus ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube auch, dass dieser Ansatz nicht in allen Bereichen funktioniert. Bin ich der Meinung, funktioniert überall. Also jeder auch noch so auf Prozesssicherheit ausgerichtete Bereich von einem Netzbetreiber kann sich da Dinge zu eigen machen von der Methode. Aber um OKR wirklich damit gut ins Laufen zu kommen, brauchst du einfach Leute, die sich nicht scheuen zu sagen, hey, ich probiere Dinge mehr aus und ich scheue auch nicht aus dieser Prozesssicherheit, der Ebene der Prozesssicherheit mal rauszugehen und ich teile das auch mal, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich irgendwo gescheitert bin mit meinem Versuch im großen Kreis und versuche die Learnings dann da rauszuziehen. Und das ist genau das, wo wir merken, dass einfach historisch gewachsen, dass es liegt nicht in uns Menschen unbedingt darin, einen Fehler zuzugeben, weil man sich dann bloßgestellt fühlt, weil dann ja, vielleicht auch der individuelle Bonus dranhängt. Ne? Warum sollte ich dann überhaupt entsprechend das teilen? Das könnte mir ja als Schwäche von jemand ausgelegt werden, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Jetzt habe ich meine Gruppe zusammen und dann, was mache ich dann? Glaube ich, ist schon eine Stimmung da. Oh Gott, ein neuer Prozess, ein neues Ding. Jetzt müssen wir da uns wieder einmal Woche mehr treffen und wir haben doch eh schon so viele Meetings. Aber tatsächlich müssen sich die ja irgendwo mal treffen, oder? Und im besten Fall haben die auch irgendwo ein Dokument, wo sie ihre Objectives und ihre Key Results dann niederschreiben. Aber wie habt ihr das so aus eurer Erfahrung wahrgenommen? Die Leute stapfen dann mal los und dann, was passiert dann?
Die stapfen mal los, würde ich nicht sagen. Das ist schon ein klar vorgegebener Prozess. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass OKR ist, wir stapfen einfach mal los und gucken, wie wir die Ziele erreichen, sondern meiner Meinung nach ist der Anfangspunkt immer, sich dessen klar zu sein, wo ist eigentlich unser aktueller Standpunkt und wo wollen wir hin? Also dieses übergeordnete Ziel. Und das muss jetzt erstmal auch überhaupt nicht greifbar oder logisch sein. Auch da beobachten wir schon, dass ganz oft gefragt wird, so, ja, was ist denn damit gemeint und wie soll das gehen? Und da kann man sich trefflich natürlich in semantische Analysen noch und nöcher gehen und sich dann überlegen, ist das das richtige Ziel? Aber es ist erstmal so ein Commitment zu sagen, wir gehen da jetzt links rum oder rechts rum. um dann zu sagen als Team, okay, wo liegen denn die individuellen Stärken? Was macht denn Sinn, dass Person A nach links geht und Person B nach rechts geht? Also ich glaube, das ist so, und da kommt auch dieser Partizipative oder die Eigenverantwortung rein, zu sagen, überlegt euch mal, was könnt ihr dazu beitragen, damit wir als Gruppe dem Ziel näher kommen. Und das Versprechen sozusagen von oben, jetzt sage ich mal, von den höheren Ebenen zu sagen, wir schaffen euch auch die Rahmenbedingungen, dass ihr da gut unterwegs sein könnt. Ich glaube, das würde ich jetzt so als Startpunkt mal mitgeben.
Ergänzen würde ich noch für diejenigen unter den Zuhörenden, die so eine Einführung vielleicht planen, die jetzt auf eine Gruppe, gedanklich bei einer Gruppe von Menschen sind und sich fragen, mache ich dann erstmal einen eintägigen Theorie-Workshop oder gebe ich ein Handbuch aus und erkläre die Theorie ganz lange oder starten wir jetzt einfach mal los und dann gucken wir mal, wie es läuft. Wir haben in dem Buch mit Personas gearbeitet, die kennt man aus Marketing. Das sind fiktive Abstraktionen von Personen, denen gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden. Wir nutzen Personas manchmal in unserer Arbeit mit OKR, um zu überlegen, wie kommunizieren wir die neue Methode, wie starten wir rein. Wir haben drei Personas festgelegt. Die eine haben wir im klassischen Sachbearbeiter, Techniker, Fachexpertenbereich zugeordnet, technische Fachexpertenbereich. Die zweite haben wir komplex genannt. Das sind vielleicht, nicht ausschließlich, aber vielleicht eher Mitarbeitende aus den Kommunikations-HR-Bereichen, aus Innovationsbereichen auch. Und die dritte Persona haben wir dem technischen oder auch Kundenaußendienst zugeschrieben, die weniger am Schreibtisch sitzt, viel mehr unterwegs ist.
Darf ich da ganz kurz die Namen einwerfen? Weil die fand ich auch großartig. Also die Regulierten heißen Rosa und Rashid reguliert, bitte mal. Im Außendienst finden wir die Anita und den Alex Außendienst. Und im Komplex finden wir die Kati und den Karim aus. Kati und Karim Komplex. Also, genau. Also euch wundert, kurze Frage, woher kamen die Namen? War das so ein Freitagabend Bierglas-Gespräch?
Ellen?
Ich hätte jetzt gesagt, die kamen aus unseren Gehirnwindungen von ganz tief unten irgendwo. Genau, und wozu kann man diese Person das nutzen? Wir haben festgestellt, dass. Das sind natürlich alles Verallgemeinerungen, so wie Personas an sich schon Verallgemeinerungen sind. Aber dass zum Beispiel Menschen wie Rosa und Rashid reguliert oder Personen, die sich dieser Personagruppe zuordnen lassen, viel mehr theoretischen Input zu der Methode OKR benötigen, bevor sie sich darauf einlassen können, damit jetzt zu starten. Die wollen erstmal das theoretische Grundgerüst wirklich durchdrungen und verstanden haben. Da kann man schlecht kommen und sagen, so, liebe Leute, wir haben hier mal eine neue Methode, das fangen wir jetzt einfach mal an, dann gucken wir mal im Prozess, wie es läuft. Warum ist es so? Weil Personen, die wir dieser Personagruppe reguliert zugeordnet haben, deswegen so gut sind in ihrem Job, das sind technische Fachexperten meistens, weil sie unter anderem gelernt und darauf trainiert worden sind, keine Fehler zu machen. Bei denen im Job geht es um Exzellenz, um absolute Qualität und null Fehlertoleranz. Das heißt, man kann nicht von den gleichen Menschen erwarten zu sagen, so und jetzt einfach mal ins Blaue und wenn was schief läuft, ist kein Problem. Das ist unangenehm und das ist auch, die machen ihren Job auch gut, wenn sie das unangenehm finden. Anders sieht es aus bei der Personagruppe Kati und Karim Komplex, wo wir gesagt haben, die sind vielleicht vermehrt anzutreffen in der Strategieabteilung, Innovationsabteilung, HR-Bereich, aber alles beispielhaft. Das sind Personen, die es gewohnt sind, an vielen Themen gleichzeitig zu arbeiten, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren, nicht immer unbedingt so in die Tiefe rein müssen, sondern gerne über den Tellerrand kreativ, interdisziplinär arbeiten. Da langweilt man eventuell, wenn man zu viel Zeit in die theoretische Einführung von OKR investiert. Die haben eher Lust zu sagen, komm, erklär mir einmal kurz das Modell und dann probieren wir es aus und dann lernen wir so on the go, was für uns funktioniert oder nicht. Und das ist bei der Entscheidung darüber, wie man OKR einführt, auf jeden Fall eine wichtige Überlegung. Wen habe ich denn hier vor mir? Wer sitzt denn da in meinem Team? Was brauchen die denn, um so eine neue Methode, so eine Veränderung akzeptieren zu können und sich darauf einzulassen?
Das macht euer Buch, finde ich, total zu einem sehr empathisch mitdenkenden Werk und nicht nur einem reinen Methodenhandbuch. Ich glaube, das ist der große Unterschied, oder? Also ihr versucht, den Gegenüber zu verstehen und dem dann die entsprechenden Strategien und Methoden an die Hand zu geben. Das finde ich großartige Arbeit tatsächlich.
Dankeschön.
Danke.
Ich hätte da noch eine andere Frage, weil wir ja selber auch bei der HXI mit OKRs arbeiten. Und ich habe im Buch nachgelesen, eine 100% Zielerreichung ist gar nicht mal das Ziel von OKR. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, vielleicht waren ja die Ziele gar nicht mal so ambitioniert gesetzt, wie sie eigentlich setzen sollten, damit man auch entsprechend das Tempo dahinter kriegt. Jetzt stelle ich mir so eine Gruppe vor, die das zum ersten Mal OKR machen und die dann reihenweise bei 70% landen und da noch in den letzten Metern versuchen, was hochzureißen, damit sie vielleicht doch noch auf die 80 oder 90 kommen. Was ist eure Erfahrung damit? Brechen die dann ab oder wie kann man die vielleicht auch verhindern, die Abbrecher?
Ja, da kommt der große Unterschied zwischen dem amerikanischen Arbeitsraum, wo OKR herkommt, und dem deutschen Arbeitsraum ins Spiel. Wir erleben das schon auch. Also so dieses Klassische, was man irgendwie kennt, Mitarbeiterjahresgespräch, wenn man jetzt aus der klassischen Zielmethode kommt, wo man einmal sich die Ziele festgelegt hat und dann wird nochmal so kurz vor Periodenende gemeinsam mit der Führungskraft geguckt, was man erreicht hat. Und die Woche davor gibt man nochmal richtig Gas, um die Zielerreichungsgrade zu oder in ein gutes Licht zu rücken. Ich würde es mal so formulieren. Und das ist natürlich auch so, wenn man am Ende von einem OKR-Sprint kommt, dann versuchen alle nochmal irgendwie in ihren OKR-Sets zu gucken und zu sagen, ja, also das haben wir ja schon gemacht. Und sie versuchen es tatsächlich dann schon so ein bisschen auch positiv zu interpretieren. Und ich glaube, da ist auch die Krux dahinter, dass man schon im Rahmen des Plannings, also wenn das Team anfängt, sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich erreicht haben, da kritisch hinterfragt und da auch möglichst wenig Interpretationsspielraum lässt. Also da, finde ich, ist auch die große Bedeutung der Key Results, also eine messbare Metrik mit einzuführen, dass man einfach dort ganz klar am Ende des Sprints sagen kann, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Und auch da wieder der Hinweis, also es ist ja nicht schlimm, wenn man es nicht schafft. Es ist ja schon mal viel besser, dass man überhaupt was dran gemacht hat, als wenn man gar nichts gemacht hätte. Also das, dem Ganzen ist ja ein Prozess vorangegangen des Überlegens und Austarierens, wie priorisiere ich mir meine Arbeit, um dem Ziel entgegenzuwirken. Deswegen keine Angst vor Scheitern. Die OKR, also ich glaube, so ein typisches Beispiel ist immer Google, ne, die dann irgendwie mit den Moonshot Goals um die Ecke kommen, die sagen, 80% ist schon mega und da wird jeder gefeiert, der 80% erreicht hat. Also du kannst 100% gar nicht erreichen. Wenn man jetzt an die reguliert Personas denkt und denen im Vorfeld das im Planning mitgibt, ja, formuliert eure Ziele mal so, dass ihr es nicht erreichen könnt, dann werden die wahrscheinlich sagen, vielen Dank, wo ist die Tür? Ich würde meinen Kunden das immer so empfehlen, so, dass es sich für euch wohl anfühlt, aber dann schon auch challenging sein, also hinterfragen im Rahmen des Plannings, ja.
Was wir oft erleben, nee, oft vielleicht nicht, aber was wir immer mal wieder erleben, ist, dass OKR eingeführt wird, dann unter den jetzt schon ein paar Mal erwähnten Abweichungen von der Lehrbuchmethode und dass das ja, bei Personasgruppen reguliert, vor allem, die dann genau nachlesen, was ist eigentlich OKR, aber auch bei anderen Personagruppen, dazu führt, dass sie sagen, Moment mal, aber wir machen doch hier gar kein OKR. Dann klappt es doch auch bei uns gar nicht. Und das kann sehr frustrierend wirken. Deswegen ist eine der Botschaften in dem Buch auch, das ist ein Learning von Matze und mir, zu sagen, OKR ist vielleicht, es empfiehlt sich eventuell gar nicht, die Methode, mit der man im Team Teamziele einführen will, OKR zu nennen, wenn man vorher schon weiß, wir werden von der Lehrbuchmethode abweichen. Man gebe dem Kind einen anderen Namen, Teamziele oder irgendwas, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Weil, auch das haben wir schon gesagt, es geht ja zum einen zwar darum, gemeinsam Ziele zu setzen, um die Strategie zu erreichen. Es geht dabei aber auch darum, die Kommunikation transparenter und offener zu machen, den eigenen Einflussbereich zu erkennen und zu leben, eine Fehlertoleranz im Team zu verstärken. Solche Aspekte schwingen da mit und deswegen ist es gar nicht immer unbedingt empfohlen zu sagen, wir machen jetzt hier OKR, weil in der Reihenform macht man das selten in der Energiewirtschaft, braucht man es vielleicht gar nicht so zu nennen. Dann gibt es auch später keinen Ärger darüber, dass man nicht richtig mit nach OKR arbeiten würde, sondern sich lieber darauf zu fokussieren, welche Aspekte finde ich eigentlich toll, was möchte ich damit eigentlich kulturell im Team erreichen. Und
die Erwartungen da ein bisschen anders stärken. Ja, genau. Sehr gut. Mhm. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in unserer Zeit. Deswegen, was mir aber noch brennt, ist, wie war denn für euch das Thema Buchschreiben im Ganzen und vor allem die Welt des Verlages? Da gibt es Lektoren und Redakteure und Drucker und Deadlines. Und das ist ja raus aus dieser Energiewirtschaftsberatungsbranche rein in ein komplett neues Wesen. Oder habt ihr da die ein oder anderen Erfahrungen vielleicht für alle zukünftigen Zuhörer, die sich gerade überlegen, ein Buch zu schreiben?
Ja. und zwar, Deadlines sind wichtig.
Und richtig.
Und richtig, genau. und es ist nicht schlimm, wenn man Deadlines auch mal reißt. Ich würde, glaube ich, das so stehen lassen. nee, also ich kann wirklich nur sagen, für mich persönlich hat die Tatsache, dass wir eine Unterstützung vom Verlag bekommen haben, was das Lektorat angeht, hat das unheimlich nochmal erleichtert. Wir hatten aber auch, also ich glaube, ein besseres Lektorat hätten wir uns nicht wünschen können. Und einfach diese Arbeit, dann nochmal das Selbstgelesene nochmal kritisch zu hinterfragen, auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen, den roten Faden dort oder sicherzustellen, dass diese ganzen Enden auch sinnvoll miteinander verknüpft sind. Bei mir selbst, ich fange ja schon immer an bei, wo setze ich jetzt ins Komma? am liebsten würde ich nach jedem Wort ein Komma setzen.
Was ist ein Gedankenstrich?
Was ist ein Gedankenstrich, genau. Und warum sehe ich den nicht? von daher, nee, also das würde ich empfehlen, externes Lektorat, empfehlenswert.
Zusätzlich zu dem, was der Matze gerade gesagt hat, fand ich es schon auch sehr hilfreich, dass man, bevor es dann zum Vertragsabschluss auch kommt mit dem Verlag, wir haben bei Haufe Lexware veröffentlicht, mit keinen anderen Verlagen bisher haben wir Erfahrungen, aber das war eine tolle Erfahrung, dass es schon auch sehr hilfreich ist, am Anfang ja ein Exposé abgeben zu müssen. Das heißt, bevor man startet, muss die grobe Gliederung schon mal stehen, auch die Inhalte grob müssen stehen. Und das war wahnsinnig hilfreich dann auch später im Schreibprozess, weil man dann ja doch, man darf diese Inhalte natürlich ausschmücken und da auch noch was hinzufügen, aber man muss sich schon noch irgendwie an die vereinbarte Struktur halten. Und das war wie so eine Kompassnadel, die uns manchmal, wenn wir vielleicht zu weit ausgeufert sind, wieder zurückgebracht hat auf den eigentlichen Weg.
Schön. Stimmt,
ja.
Und große Frage, wenn man jetzt Interesse an dem Buch hat, wo kriegt man das denn?
Also man kriegt es auf jeden Fall in den einschlägigen Online-Buchshops. Man kriegt es auch von uns persönlich natürlich. Wir Fanpost ist bei uns immer gern willkommen. Wir schreiben da auch eine Widmung rein. Genau.
Und natürlich auf der Seite des Haufe Verlags.
Und auf der Seite unseres Verlags, des Haufe Verlags in dem Fall. Genau, richtig.
Wunderbar, danke. Wunderbar. Ich wiederhole den Titel nochmal. OKR in der Energiewirtschaft von Ellen Duwe und Matthias Meischner. Vielen Dank für die wahnsinnig großartigen Einblicke in eure Arbeit in OKR, in die Energiewirtschaft. Und hat mich sehr gefreut, das Interview führen zu dürfen, Matze.
Ja, du hast das mit Bravour gemacht, also vielleicht wirst du ja zukünftig weiterhin auf diesem Platz hinter diesem Mikrofon sitzen. Ja, ich finde, das schön. Hast du sehr toll gemacht. Danke.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns über Fanpost bei der HXI und wünschen euch einen wunderbaren Start in den Sommer 2024.
Macht's gut, danke, ciao.
Tschüss.
Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.